Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus am internationalen Hebammentag. Und da geht es bei uns heute um schwere Geburten mit noch ungewissem Ausgang in Bochum, in Dortmund und auf Schalke. Und das besprechen wir mit einem ausgewiesenen Experten für den Fußball im Westen, dem langjährigen Leiter von Funke Sport. Peter Müller ist da. Hallo, Peter.
Hallo, guten Morgen.
Ich grüße dich. Schön, dass du mal wieder bei uns da bist. Ich glaube, das letzte Mal ist fast ein Jahr her.
Ja, ungefähr.
Aber bevor wir in den Ruhrpott einsteigen und in den Ruhrpott-Fußball, müssen wir natürlich, Ehre wem Ehre gebührt, dem FC Bayern zur 34. Meisterschaft gratulieren, die sie ja letztlich dann auf dem Sofa entbinden mussten. Frühzeitig und verdient, bist du da meiner Meinung?
Ja, natürlich. Natürlich kann man keiner anderen Meinung sein. Leverkusen konnte nicht an die Qualität der Saison davor anschließen. Es waren immer wieder Einbrüche, während die Bayern, obwohl auch sie nicht immer ganz stabil waren, doch die Saison relativ klar in der Bundesliga durchgezogen haben, auch im direkten Duell. Ich muss sagen, das war hochverdient im Grunde, nur ein bisschen traurig, dass es auf dem Sofa stattfindet. So eine Meisterschaft sollte im Stadion stattfinden. Wenn sie schon nicht in München stattfindet, dann hätte sie wenigstens in Leipzig gefeiert werden müssen. Das haben die Bayern leider nicht mehr hinbekommen, aber sie haben sich selbst zuzuschreiben. Aber so eine Meisterschaft auf dem Sofa ist immer auch was Trauriges. Die Fans können den Moment nicht mitgehen. Ja, dann wird am nächsten Samstag gefeiert. Aber es ist so ein bisschen, es fehlt was, ne? Das ist so ein bisschen unglücklich.
Es war jetzt auch dadurch keine wirklich typische Meisterschaft, auch für die Bayern. Ich glaube, die sind erst zum vierten Mal wirklich Meister auf dem Sofa geworden. Aber es war ja auch eine, ja, nach langen Wehen dann am Ende mehr oder weniger per Kaiserschnitt, wenn man dieses Bild nochmal ausführt. Und es war vor allen Dingen nicht die erhoffte Mehrlingsgeburt. Ist das was, was einen Schatten auf diese Meisterschaft wirft aus deiner
Sicht? Ja, natürlich. Die Bayern wollten in diesem Jahr ein Finale zu Hause spielen, in zu einer Champions League. Auch im DFB-Pokal dann zu Hause gegen Leverkusen auszuscheiden, auch wenn es unglückliche Bedingungen waren, aber das war auch, gehörte ganz bestimmt nicht zum Plan. Aber über allem stand das große Ziel, ein Finale im eigenen Stadion zu spielen und da dann auch nochmal gut zu machen, was vor 14 Jahren im eigenen Stadion schiefgelaufen war, damals gegen Chelsea in Champions League-Finale zu Hause zu spielen. Ja, aber so gut waren sie in diesem Jahr nicht. Das hat ja schon die Gruppenphase der Champions League gezeigt, als die Bayern durchaus einige Holpersteine da drin hatten in ihrem Spiel. Und es war eine internationale Saison der Bayern, um es mal vorsichtig zu sagen. National reicht es, um immer noch Meister zu werden und um sich gegen erstarkende Leverkusener zu wehren. Aber international, naja, da müsste Bayern zulegen, wenn man wieder ganz nach vorne stoßen will.
Mal gucken, was sie im Sommer dann tatsächlich machen, um das ja,
irgendwas
wieder
machen
zu
sie
schaffen.
Immer, ne? Irgendwas machen sie immer. Die Frage ist jetzt, wie hart die Schnitte sind. Ja. Sich von Thomas Müller zu trennen, ist traurig, aber meiner Meinung nach sportlich irgendwann richtig, so wie es die Dortmunder im vergangenen Jahr mit Marco Reus und Mats Hummels gemacht haben. Irgendwann musst du dich auch von Fanlieblingen, auch von Verdienten trennen, um mal was Neues zu versuchen. Aber die Frage ist ja, wie geht's weiter mit anderen Spielern? Und vor allen Dingen, wird Bayern München Florian Wirtz holen und wird Bayern München Florian Wirtz bekommen? Das ist eine Kernfrage.
Genau, und das wird sich ja mal möglicherweise dann in den nächsten Wochen entscheiden. Und auch die Frage, ob die Bayern dann vor allen Dingen auch nochmal in die Abwehr investieren, weil das ja doch die große Achillesferse in dieser Saison war.
Das stimmt. Man könnte ja also eigentlich, wenn man so auf Bayern München schaut, Wenn man sieht, was die zur Verfügung haben an Spielern, dann hätten sie Wirtz zurzeit noch gar nicht so nötig. Aber sie bräuchten einen von dieser Kategorie, von der absoluten Spitzenklasse, um die Abwehr zu verstärken. Das ist richtig.
Mal gucken, was sie da machen. Du bist ja aus dem Ruhrpott, bist Schalke-Anhänger. Kannst du dich noch erinnern, dass Schalke mal erster Bayern-Verfolger war? Also eigentlich mal sowas wie Leverkusen.
Ist ja gar nicht so ewig her. Ne? Das ist ja so traurig. Da, auf Schalke ist ja, wenn du denkst, dass sie vor 6 Jahren noch Champions League gespielt haben, das sind Lichtjahre her inzwischen. In Schalke geht alles ein bisschen schneller und es ist alles furchtbar. Die Entwicklung ist einfach nicht mehr, das ist nur noch traurig. Ich war am Freitag im Stadion gegen Paderborn. Das war eine solche tiefe Enttäuschung für jeden Anhänger. Die Fans hatten vorher eine wunderbare Choreo über die Nordkurve gezogen. Ich muss allerdings sagen, meiner Meinung nach ist das leider nur noch Folklore. Das ist schön. Die Fans feiern sich, sie feiern ihren Verein. Was bleibt ihnen sonst? Der Fußball, der ihnen geboten wird, ist einfach beschämend und dieses Vereins nicht würdig.
Kann man sagen, Schalke macht wieder Schalke Dinge, auch wenn sie jetzt gerade, oder wenn wir das mal auf das, die Position des Trainers gucken, Kees van Bommeren zwei Spieltage vor Schluss dann doch zu feuern, nachdem sie ihm erst noch diese Abschiedstournee geben wollten?
Ja, das stimmt. Schalke macht Schalke Dinge, Schalke hatte aber eigentlich keine Wahl mehr und macht dieses Schalke Ding eigentlich zwei Wochen zu spät. Als angekündigt wurde, dass man mit Kees van Bommeren nicht in die nächste Saison gehen möchte, da hätte man ihn gleich für die letzten vier Spiele durch den U23-Trainer Jakob Fimpel ersetzen müssen. Denn da, was danach passierte, war eindeutig. Es gibt den Begriff der sogenannten Lame Duck. Und das ist jetzt ziemlich klar gewesen, sowohl in Kaiserslautern als auch in Paderborn fehlten in der Mannschaft die Impulse, sagen wir mal, grundlegende Tugenden auf den Platz zu bringen. Es waren, die Schalker sind deutlich weniger gelaufen als Paderborn. In der Phase, als das 1:0 fiel für Paderborn, hätten die Paderborner schon dreimal vorher treffen können. Da schmiss sich dann jedes Mal der Torwart Justin Hekeren rein und kam trotzdem ein Paderborner an den Ball. Und das zeigt natürlich, dass da nicht mit letztem Willen hingegangen wurde, mit allerletztem Mut den Zweikampf zu suchen versucht wurde. Also das war alles unterirdisch. Und nicht mal zweitligatauglich, muss man einfach mal ganz klar sagen. Und dann muss man so einen Schnitt machen, denn wenn man auf die Tabelle guckt, es ist nicht undenkbar, dass Schalke noch absteigen kann. Es ist nicht undenkbar. Alle haben gesagt, ich habe sehr oft auch gelesen, das ist eine vergleichsweise langweilige Saison. Schalke ist ein Durchschnittsverein im Mittelfeld, ist relativ frühzeitig sicherlich gerettet. Nein, das ist nicht so. Wer hätte gedacht, dass Preußen Münster 5:0 in Magdeburg gewinnt? Die zweite Liga ist eine verrückte Liga. Eintracht Braunschweig ist alles zuzutrauen in diesem Jahr. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass es zu einem Szenario kommt, dass Schalke 04 am letzten Spieltag absteigen kann und Elversberg der Gegner ist, der am letzten Spieltag aufsteigen kann. Ich mag mir dieses Szenario gar nicht vorstellen. Und bei allem Respekt vor Elversberg, dass Schalke 04 da inzwischen in so einem Spiel ein krasser Außenseiter ist, ist natürlich, sagt auch alles über den dramatischen Niedergang dieses Vereins.
Letzter Spieltag Elversberg, vorher in Düsseldorf. Also beides ja Mannschaften, die sich da irgendwo zumindest da oben noch ein paar Chancen ausrechnen. Also wirklich nicht das leichteste Restprogramm.
Ja, du musst dir den Punkt, den du brauchst, eigentlich schon in Düsseldorf holen, damit diese furchtbare Konstellation am Schluss vermieden werden kann. Denn auf die anderen kannst du dich nicht verlassen. Es ist nicht klar bei Münster und Braunschweig, dass die auf jeden Fall ihre Punkte lassen werden. Also es ist nicht klar.
Jakob Fimpel hast du schon angesprochen, der U23-Coach, der wieder einspringen musste, wie schon im Herbst, nachdem man ja Karel Gerrits gefeuert hatte. Der hat damals 4 Punkte aus 2 Spielen geholt. War das auch der Punkt, dass man gesagt hat, naja, guck mal, der kann performen in der zweiten Liga, natürlich. Der kennt die Mannschaft?
Ja, ist ein guter Junge, bin ich ziemlich sicher. Wird auch irgendwann mal im Profifußball zu sehen sein, glaube ich schon, dass die U23 von Schalke nicht seine letzte Station sein wird, dass man von ihm hören wird. Aber man hatte ja gar keine andere Wahl. Kees van Bommeren ist menschlich ein feiner Kerl gewesen, nach meiner Ansicht. Ist zu einem unglücklichen Zeitpunkt auf Schalke. Ansonsten hätte das vielleicht sogar was werden können. Er hatte eine andere Vorstellung. Er sollte die Mannschaft stabilisieren. Er sagt, das ist uns gelungen. Und alles andere muss man dann eine Entwicklung abwarten, die sei ihm nicht gegönnt gewesen. Ich muss allerdings sagen, außer einer Anfangsstabilisierung in den ersten Spielen, in den ersten Spielen hat es auch nicht funktioniert, aber danach, in einer Phase danach, kurz vor dem der Winterpause, danach muss man sagen, hat die Mannschaft gar keine Entwicklung mehr genommen. Es war nichts zu sehen. Man konnte nicht Sicherheitsfußball und keine Spielidee. Es war einfach zu wenig. Schalke war abhängig von einzelnen Leuten, von Kenan Karaman, von Musa Sylla, von deren Torgefährlichkeit. Ansonsten eine Mannschaft ist da gar nicht zu sehen und eine Entwicklung erst recht nicht. Da kann man allerdings auch sagen, wie viel kann denn der Trainer dafür, der erst im Herbst geholt wurde und auf die Entwicklung dieser Mannschaft am Anfang der Saison überhaupt keinen Einfluss hatte? Die Frage muss man stellen und die geht in Richtung der Kaderplaner. Und da sieht auch Ben Manga nicht gut aus. Er hatte nun wahrlich nicht das große Geld zur Verfügung, aber er hat eine große Scouting-Abteilung mitgebracht. Er hat viele Leute, die ihm zuarbeiten. Und da ist recht wenig bei rumgekommen, wenn man von dem Süller mal absieht, dem Torjäger.
Jetzt sagst du, vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für Van Wonderen, um bei Schalke anzufangen. Gibt es für Trainer eigentlich den richtigen Zeitpunkt bei Schalke? Weil man hat so in den letzten Jahren den Eindruck, gibt es gar nicht.
Ist eine berechtigte Frage. Der letzte, wo es gepasst hatte, war Domenico Tedesco und das Ende war auch tragisch. So gesehen hast du recht.
Denn das ist ja wirklich ein Problem, was Schalke auch in den letzten Jahren eigentlich immer mit so durchgezogen hat. Hätte man vielleicht nicht auch jetzt im Endspurt, wenn man schneller reagiert hätte in Sachen Kees van Wonderen, sich noch Friedhelm Funkel angeln können, der jetzt ja offensichtlich in Köln gelandet ist, um da die Saison dann noch zu retten.
Du nennst einen Namen, als Karel Gerards entlassen wurde, habe ich gedacht, Friedhelm Funkel ist der Richtige für Schalke. Da war er noch nicht, das hätte ihm bestimmt Spaß gemacht. Und wenn man den geholt hätte, dann weiß man, was man bekommt. Und ich bin mir ganz sicher, mit Friedhelm Funkel hätte Schalke ein paar Punkte mehr und stünde da jetzt gar nicht. Weil Friedhelm Funkel hätte auch keine große Eingewöhnungszeit gebraucht, wie Kees van Wonderen, der den Verein erst kennenlernen musste, der gekommen ist und gesagt hat, wir sprechen hier Deutsch, wir sind in Deutschland, wir müssen alle Deutsch sprechen und dann die Fans und so weiter. Und nach ein paar Wochen hat er dann festgestellt, einige in der Mannschaft verstehen mich gar nicht. Und dann ist er auf eine Kabinensprache Englisch umgestiegen. Ja, das ist so ein Beispiel, dass der Trainer sich erst an die Mannschaft, an den Verein gewöhnen musste. Und Schalke hatte die Zeit gar nicht dafür, für eine Eingewöhnungsphase, in der es nicht lief. Und so ein Friedhelm Funkel hätte gleich ganz anders gestanden. Der hätte anders dagestanden. Ich muss ganz ehrlich sagen, so einen Trainer hätte ich mir gewünscht. Man hat es anders versucht, ist wieder mal schiefgegangen. Das ist auch so eine Klassiker auf Schalke, dass solche Entscheidungen, die vielleicht so bei 50-50 liegen, wenn man sie am Anfang betrachtet, wo man nicht so richtig weiß, dass die dann doch ins Negative pendeln. Das ist sehr schade.
Jetzt ist Friedhelm Funkel ja wahrscheinlich in Köln gelandet, wo man den Trainer Struder rausgeschmissen hat und den Geschäftsführer jetzt auch noch Christian Keller. Beide dann eben zwei Spiele vor Saisonende dann zu feuern. Das hat ja auch irgendwas Schalke-eskes. Also
es ist abenteuerlich. Das ist abenteuerlich. Ja, auf Schalke hat es sowas Ähnliches mal gegeben mit Peter Neururer, der dann durch Alex Ristisch ersetzt wurde, obwohl Peter Neururer ganz oben stand, kurz vor dem Bundesliga-Aufstieg. Also es hat auf Schalke sowas auch schon gegeben und ich muss allerdings sagen, das ist verrückt. Was da in Köln passiert, ist ja jetzt eine Torschusspanik. Also ich muss sagen, das ist wirklich völlig irre. Völlig irre. Allerdings muss man sagen, diese Sorgen, die Kölner da gerade haben, die hätte Schalke gerne.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Auf Platz 2 zu stehen und über einen Trainer zu diskutieren, hallihallo.
3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang bei 2 Spielen. Also eigentlich ist das doch alles so
das
schlecht
nicht. Das ist eine Panikreaktion auf dieses 1:1 gegen Regensburg. Das war natürlich auch traurig aus Kölner Sicht. Schwer enttäuschend, aber ist der Fußball nicht bekloppt geworden? Wenn wir über sowas diskutieren, dass 2 Spieltage vor Schluss ein Trainer gewechselt wird und ein Geschäftsführer mit rausfliegt, weil das große Saisonziel angeblich in ganz großer Gefahr ist. Ja, na klar, aber nicht nur die Kölner haben ja da oben ein sogenanntes Schneckenrennen geliefert. Der HSV hatte ja auch mal wieder seine Auszeit zwischendurch. Und dann denkst du, oh, Magdeburg, die habe ich auf Schalke gesehen und dachte, liebe Güte, sind die stark, die werden bestimmt wenigstens Dritter. Ja, und dann verlieren die 0:5 gegen Preußen Münster. Also irgendwie ist da oben ja, am Schluss wird's Elversberg, Leute. Passt mal schön auf. Ja, also im Tippe auf Elversberg, die hat keiner so richtig auf dem Schirm. Dann haben wir wieder ein Heidenheim mehr in der Bundesliga, die für mich immer unattraktiver wird. Tut mir leid, ich mag solche Außenseiter, aber wenn die Bundesliga voll ist von sympathischen Außenseitern, dann kannst du sie auch nicht mehr vermarkten. Es gibt Spiele in der Samstagskonferenz, die ich früher gerne geguckt habe, da denke ich, nö, ich pick mir ein Spiel raus und möchte von anderen nur das Ergebnis wissen. Ist mir die Paarung einfach nicht attraktiv genug.
Aber du hast die Paarung beispielsweise Bochum gegen Heidenheim natürlich verfolgt am Wochenende, das ja dann auch zumindest mit aus deiner Perspektive sicherlich einer grauen Maus dann besetzt war.
Ja, das stimmt. Ich habe natürlich auch ein Herz für den VfL Bochum, den ich hier immer sehr gemocht habe im Pott. Der spielt auch eine wichtige Rolle hier. Der hat immer zwischen den beiden Großen, war der immer eingequetscht und es war ja auch irgendwie sympathisch, dass der es geschafft hat, in der Zeit, als Schalke abstürzte, dann hochzugehen und wieder einen zweiten Bundesligisten im Revier zu etablieren. Das ist dann über die Strecke doch nicht gelungen. Beim VfL Bochum ist etwas schief gelaufen, die Selbsteinschätzung. Hinter den Kulissen gab es auch Theater in der Führungsetage, aber ich glaube, dass das auf die Mannschaft gar keine großen Auswirkungen hatte. Denen, glaube ich, kann egal sein, wer der Aufsichtsratsvorsitzende ist. Ich glaube eher, dass die Einschätzung am Saisonende, am Saisonanfang nicht stimmte, nachdem die Relegation in allerletzter Sekunde geglückt war durch eine Sensation in Düsseldorf. Hat der VfL wichtige Spieler verloren. Die Schlüsselfigur Stöger im Mittelfeld, Flotterbeck musste zurückgegeben werden nach Augsburg, Asano den Stürmer. Und dann hat man gesagt, damals noch durch den Sportchef und Kaderplaner Lettau, die Mannschaft sei gleich stark wie im Vorjahr, mindestens gleich stark, eher besser. Es ist definitiv nicht gelungen, die von mir genannten Spieler zu ersetzen. Und der Trainer Peter Zeitler hatte keinen richtigen Draht. Nicht nach Bochum, nicht zur Mannschaft. Als Dieter Hecking kam, ging nochmal ein Ruck, aber da war es eigentlich schon zu spät. Und Dieter Hecking, muss ich sagen, das finde ich eine ganz kluge Entscheidung, mit ihm weiterzumachen. Denn der passt hierhin, der passt nicht nur in Ruhrpott, wo er ursprünglich auch herkommt, ist ein gebürtiger Kastropper, sondern er passt auch zu diesem Verein. Er ist ein sehr sympathischer Mensch und was mir auch gut gefällt, er ist klar. Er ist klar in dem, was er sagt. Er übertreibt nichts. Er hat klare Ansagen. Ich glaube, die Mannschaft schaut auch zu ihm auf. Das ist ein Trainer, den man akzeptiert, den man respektiert. Die Fans finden den klasse. Ich finde es gut, mit ihm weiterzumachen, denn am Schluss wird es viele Verantwortliche für diesen Abstieg, der mit aller hoher Wahrscheinlichkeit zustande kommen wird, geben. Aber Dieter Hecking gehört nicht dazu. Der ist garantiert nicht für diesen Abstieg mitverantwortlich.
Also das ist ja auch was, was bei gerade im Tabellenkeller der ersten Bundesliga auffällt, dass sowohl in Bochum als auch in Kiel und in Heidenheim ja sowieso der Trainer überhaupt nicht zur Disposition steht, sondern dass man da sagt, wir machen weiter, ganz egal in welcher Liga. Das ist ja schon dann schon eine Stärke, eben den Trainern dieses Vertrauen zu geben und auch, ja, auch Krisensituationen dann nicht auszusitzen, aber eben mit einem klaren Blick dann denen zu begegnen.
Das ist unheimlich angenehm, das zu sehen, dass das auch noch möglich ist. Aber ist es nicht typisch, dass es die sogenannten Kleinen sind, die das vormachen? Und ist es nicht auch typisch, dass die in der Bundesliga spielen? Wir reden immer noch über die Bundesligisten Bochum, Heidenheim und Kiel. Während wir gleichzeitig über die verrückten Traditionsvereine Schalke, Hertha, Köln, Hamburg reden, die dann zu solchen Panikaktionen neigen, die spielen in der zweiten Liga und die spielen da nicht durch Zufall, sondern das ist alles selbstverschuldet. Man kann jetzt, ich bin jemand, der sagt, ich finde die Bundesliga nicht mehr attraktiv, aber die Vereine, die da spielen, ob Heidenheim, Kiel oder Bochum oder sonst wer, die haben es alle verdient. Und wenn Elversberg aufsteigt, dann Hut ab vor der Arbeit, die da gemacht wird. Macht die Liga aber nicht attraktiver. Schuld daran sind aber die von uns gerade genannten Großen. Ja, wenn die es nicht hinkriegen über viele Jahre.
Da können wir auch noch einen anderen Möchtegern-Großen, würde ich mal sagen, oder zumindest im Moment nicht mehr Großen mit reinschmeißen. Wolfsburg, 2 Spieltage vor Schluss, Ralf Hasenhüttl rausgeschmissen. Hätte man ja auch noch, da man im Niemandsland der Tabelle ist, das Ganze vielleicht dann auch einfach bis zum Saisonende austrudeln lassen können, ohne jetzt hier irgendwelche großen Aktionen dann noch zu starten.
Ja, daran sieht man unnötig. Die Selbsteinschätzung. Daran kannst du die Selbsteinschätzung, man hält sich für größer, als man ist. Man erwartet irgendwelche Wunderdinge. Ich kann nur sagen, da sind einige richtig verrückt in der Liga, die sowas machen. Ja.
Nochmal kurz zu Bochum. Du hast gesagt, Abstieg wohl sehr wahrscheinlich. Also du glaubst nicht mehr unbedingt auf die Rettung. Gucken wir mal kurz aufs Restprogramm. Bochum zu Hause gegen Mainz und auswärts auf St. Pauli.
Dann in St. Pauli. Ja. Das klingt wie ein machbares Programm, ist es aber nicht. Der VfL Bochum hat es versäumt, Heimspiele zu gewinnen wie gegen Hoffenheim, unglücklich, knapp verloren, wie gegen Augsburg, unglücklich, knapp verloren. Aber, und dann in Bremen, unglücklich, knapp verloren. Nur, drehen wir mal den alten Satz von Hermann Gerland um, der gesagt hat, immer Glück ist Können, immer Pech ist Unvermögen. Und das gilt in diesem Jahr für den VfL Bochum.
Ja, wenn wir mal gucken, Restprogramm Kiel deutlich härter, Freiburg zu Hause, BVB auswärts, gehen wir gleich auf den BVB noch ein. Die könnten ja am letzten Spieltag da dann vielleicht auch sogar die Champions League klar machen. Und Restprogramm Heidenheim, Union auswärts, Bremen zu Hause. Also machbar.
Ich finde, Heidenheim hat es da am leichtesten auf dem Papier. Und der VfL Bochum könnte das schaffen. Aber ich glaube, die glauben auch selbst nicht mehr an sich. Wenn man die jetzt in Heidenheim gesehen hat, die haben einfach, man kann immer sagen, ja, die kämpfen und die versuchen alles, aber da fehlt es an Qualität. Die Bochumer haben nur 1-2 Großchancen im Spiel. Warum? Weil sie nicht in der Lage sind, sich welche herauszuspielen. Die spielerische Qualität ist einfach unheimlich schwach. Die spielerische Qualität des VfL Bochum hat keine Bundesliga-Reife. Das kriegen sie zu spüren, das merkt dann auch so jeder und irgendwann merkt es auch jeder Gegner. Und ich glaube, dass der VfL Bochum es nicht schaffen wird, weil eben genau das fehlt. Es fehlen die paar Prozentpunkte an Klasse, an Qualität. Aber das ist jetzt nicht kein Schwarzmalen und ich wünsche mir das auch nicht, damit mich keiner missversteht. Ich würde mich riesig freuen, wenn der VfL Bochum es wieder schaffen würde und mich widerlegen würde. Aber du hast mich gefragt, was ich glaube.
Klar.
Ich glaube, sie schaffen es nicht.
Und was glaubst du bei Borussia Dortmund, wenn wir ein Stück weiter gehen? Da ist ja jetzt nach dem 4:0 über Wolfsburg die Champions League wieder absolut in Griffweite. Hättest du im März dran geglaubt, dass
Nein,
das tatsächlich...
Nein, natürlich nicht. Natürlich hätte ich im März nicht daran geglaubt. Ich muss allerdings sagen, dass schon klasse ist, was der Niko Kovac da in relativ kurzer Zeit hinbekommen hat. Und da sieht man es mal wieder. Manchmal sind es die einfachen Dinge. Niko Kovac hat darauf Wert gelegt, dass zunächst mal ein paar Dinge da in dieser Mannschaft Einzug halten, die den Schlendrian bei ihr ausgemacht haben, nämlich Einsatzbereitschaft. Er verlangt höchste Disziplin, er verlangt Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft, Mut, Kampfwille. Und wenn das erstmal reinbekommen wird, dann ergibt sich über diese Faktoren auch eine gewisse spielerische Qualität, die ja in dieser Mannschaft auf jeden Fall vorhanden war. Sie hat sich ja punktuell immer wieder gezeigt. Ganz typisch großer Champions League-Abend, dem dann am Samstag oder Sonntag eine Enttäuschung in der Bundesliga folgte. Und das ist ja nicht nur einmal bei Dortmund der Fall gewesen. Und da eine gewisse Stabilität reinzubekommen, auch mit einer Systemumstellung hinten drei Mann erstmal zu positionieren, obwohl der hochgelobte Nico Schlotterbeck ausgefallen ist. Er hat es hinbekommen. Und jetzt, glaube ich, wittern auch die Spieler ihre Chance und wollen es allen nochmal zeigen. Das wäre dem BVB zu wünschen, denn er gehört in die Champions League. Er hat Deutschland in den letzten Jahren immer würdig vertreten, was anderen nicht gelungen ist. Und natürlich, der BVB von der Größe, ich fände es klasse, wenn er wieder in die Champions League einziehen könnte. Aber danach, nach dieser Saison, muss man trotzdem super kritisch alles aufarbeiten und darf sich auf keinen Fall davon blenden lassen, dass vielleicht am Schluss doch noch der vierte Platz erreicht wurde. Denn darüber muss zu reden sein, es müssen über einzelne Spieler auch geredet werden. So ein Julian Brandt, den der Niko Kovac versucht hat, ganz stark zu reden, als er kam, hat er gesagt, also Julian Brandt, den sieht er ganz kurz hinter Musiala und Wirtz. Und da konnte man schon mit dem Kopf schütteln. Natürlich hat der Anlagen an seinen allerbesten Tagen. Ist das ein Riese, aber wann sehen wir die denn? Und der hat sich durch die gesamte Saison auf und ab geschleppt und eigentlich mehr war der mehr im Tief als im Hoch. Und das sind so Spieler, ja, auch als er zwischendurch hat den Julian Nagelsmann nochmal wieder in die Nationalmannschaft geholt, auch da hat er nicht gezeigt, ich bin wieder da, jetzt gebe ich nochmal alles, so wie Leon Goretzka das gelungen ist. Nein, auch da nicht. Also über solche Spieler muss man reden. Dortmund schleppt Spieler mit fehlender Mentalität und eigentlich hoher spielerischer Qualität schon viel zu lange durch.
Siehst du da eine Gefahr, dass man sich eben wieder blenden lässt? Das war ja letztes Jahr auch schon der Fall, dass die Bundesliga-Saison eher so lala war, aber immerhin dieses Champions-League-Finale dann über allem thronte und letztlich irgendwo dann auch den Gedanken vielleicht verfestigt hat. Ach komm, wir ergänzen das mit ein paar guten Namen, Gerassi zum Beispiel, Anton oder eben auch Groß und dann passt das schon.
Ja, es gab ja, weil die Champions League im letzten Jahr in der Bundesliga auch nur mit Mühe und Not erreicht wurde, gab es ja hinter den Kulissen schon genügend Gemurre über Edin Terzic. Und der hat das auch mitbekommen und dann ist er ausgestiegen. Wahrscheinlich, das ist meine These, bevor man ihm vielleicht gesagt hätte, dass man nicht mehr weitermachen will. Das Champions League-Finale hat dann vieles übertüncht und da hat man den Fehler gemacht zu denken, das kriegen wir hin. Nuri Sahin finde ich ganz besonders bedauerlich, dass der Versuch missglückt ist. Ich fand es eigentlich richtig, ihn zum Cheftrainer zu machen. Er war vorher ein halbes Jahr da. Man hat ihn eigentlich auch so geholt, um Terzic zu stärken und um ihn schon mal so ein bisschen an den Verein, an die höhere Aufgabe ranzuführen. Man muss allerdings sagen, ja, es ist gescheitert. Es war richtig, ihn dann auch im Winter zu entlassen. Eigentlich wurde es schon höchste Zeit. Aber ja, man sieht ja, die Ansätze von Nuri Sahin, das Überspielerische zu versuchen, haben nicht ausgereicht. Der Ansatz von Niko Kovac, übers Kämpferische zu kommen, ist erstmal der richtige zu diesem Zeitpunkt. Und dann kommt jetzt die interessante Frage, wird es Niko Kovac schaffen, die Mannschaft im nächsten Jahr auf ein neues Level zu heben? Während man vor einigen Wochen noch darüber gesprochen hat, ob Kovac eigentlich dann der Richtige ist für diese Aufgabe, hat Hans-Joachim Watzke, immer noch der ganz starke Mann im Club, gesagt, wir wären ja bescheuert, wenn wir es nicht tun würden, auf ihn zu setzen für die nächste Saison. Also wissen jetzt alle Dortmunder Bescheid, auch die Spieler. Niko Kovac ist der Trainer der kommenden Saison. Die Frage wird sein, ist es ihm zuzutrauen, dass er mehr erreicht als die Stabilisation, die ihm jetzt gelungen ist, wird er die Mannschaft auf ein neues Level heben können? Denn das wird nötig sein. Jedes Mal mit Hängen und Würgen irgendwie sich in die Champions League zu retten, das war jetzt dann zweimal der Fall, das wird in Dortmund nicht reichen. Ich meine, da gehen 80.000 Menschen hin, das ist eine unfassbare Kulisse, das ist eine Riesenwucht in diesem Verein. Und dann schaut man nicht so gerne zu, wie Bayer Leverkusen plötzlich der Hauptverfolger von Bayern München wird. Das kann auch nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein, dass man plötzlich zusieht, wie Eintracht Frankfurt an einem vorbeizieht. Oder im vergangenen Jahr der VfB Stuttgart. Das kann nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein. Und deshalb glaube ich, dass da einiges passieren muss im Sommer. Und es wird sehr spannend sein zu beobachten, ob Niko Kovac das in der nächsten Saison gelingen wird, die Mannschaft irgendwie so in die Spur zu bringen, dass da mehr zu sehen ist als dann Kampf und Leidenschaft, sondern dass da auch mal Konstanz reinkommt und spielerische Klasse, die ja im Moment immer wieder nur punktuell zu sehen ist. Was mir jetzt richtig gut gefallen hat, jetzt am Wochenende die Analyse von Niko Kovac nach dem 4:0 gegen Wolfsburg, was sich auf Papier ja erstmal klasse anhört, hat er als allererstes die erste Halbzeit kritisiert. Nach 3 Minuten hat Borussia Dortmund durch den Top-Torjäger Guirassy 1:0 geführt. Aber danach hat er gesagt, seien weder die Zweikämpfe gewonnen worden, noch sei da eine gewisse Leidenschaft im Spiel gewesen. Alles, was wir uns vorgenommen haben, hat nicht funktioniert. Da haben einige plötzlich aufgehorcht und gesagt, oh, was ist denn hier los? Die haben doch gerade 4:0 gewonnen und der kritisiert die Mannschaft. Ja, das braucht sie. Genau das. Wer glaubt, dass nur die zweite Halbzeit zu betrachten ist und hat ja alles gut funktioniert, das ist der Fehler gewesen, den Dortmund lange Zeit gemacht hat. Ja, klappt ja irgendwie. Nein, Kovac weist jetzt auch nach einem 4:0-Sieg auf das hin, was er gesehen hat, was nicht funktioniert hat. Und das finde ich klasse, dieser Realitätssinn. Den braucht Borussia Dortmund dringend. Also ich glaube, im Moment richtiger Trainer am richtigen Ort.
Er ist ja sehr kritisiert worden, bevor er gekommen war. Das ist ja auch so ein Problem, dass eigentlich die Leute immer schon vorher bewertet werden, bevor sie überhaupt erstmal leisten dürfen. Ne? Auch leider von uns Medien manchmal dann
Sind wir voll mit dem Spiel und da spielen viele von uns keine gute Rolle, das stimmt.
Ja, das stimmt. Aber er hat ja in Wolfsburg zumindest mal nachgewiesen, dass er es da nicht geschafft hat, die Mannschaft eben auf ein höheres Level zu kriegen. Jetzt muss man aber sagen, nach der Personalie Hasenhüttl, der da auch dran gescheitert ist, muss man vielleicht auch sagen, es liegt vielleicht auch nicht immer nur am Trainer, wenn ein Richtig. Verein nicht das abliefert, was er eigentlich will.
Ganz genau, ganz genau. Also sehe ich ganz genau wie du. Oft genug ist der Verein schuld daran, dass Trainer im Grunde nichts entwickeln können. Die Strukturen sind so, ja, vor allem wenn viel zu viele mit reinreden und wenn die Ansprüche nicht auf die Realität, mit der Realität abgeglichen werden. Das ist das Wichtigste. Das ist ja auch das Drama der von uns gerade angesprochenen großen Zweitligisten.
Ja. Und das ist natürlich bei Dortmund auch der Fall, weil man trauert ja immer noch dieser großen Klopp-Phase hinterher, dieser Klopp-Ära-Phase. Ja. Das war viel zu lang für eine Phase. Das war schon wirklich eine Ära, wo eben die Meistertitel da waren. Ja, und seitdem ist er nicht mehr viel gekommen.
Ja, man hatte gehofft, dass man mit Marco Rose wieder so einen gefunden zu haben. Dann hat man gehofft, mit Edin Terzic, dem Dortmunder Jungen, dem BVB-Fan, der auch mit dem Schal auf der Tribüne sitzt, wenn der BVB spielt. Und also das... Man hatte gehofft, dass es mit diesen Leuten funktionieren würde, als es nicht geklappt hat, dann der Dortmunder Nuri Sahin, wieder Stallgeruch, wieder ein ehemaliger Dortmunder, der den die Fans geliebt haben und. Ja, vielleicht genau das mal nicht. Vielleicht muss mal einer von ganz von außen kommen und dann Stallgeruch hin, Stallgeruch her. Und Jürgen Klopp ist sowieso ein Einmaligkeitsding. Das galt ja auch für Liverpool. Du kriegst den Jürgen Klopp kriegst du nicht kopiert. Du hast immer mal wieder Trainer, die versuchen so zu sein wie er, aber er ist halt auch irgendwie einmalig. Und er hat, wo hat's denn einen neuen Klopp irgendwo mal gegeben? Nirgendwo. Ja.
Und vor allen Dingen Liverpool zeigt ja auch, dass mit einem Trainer, der jetzt keine 1:1 Klopp-Kopie ist, trotzdem Erfolg da sein kann. Arne Slot ist ja jetzt nicht der genaue Klopp.
Genau, und den holt man halt von außen und den hat man gut ausgesucht, muss man sagen, Hut ab. Und das, ja, vielleicht muss man dann sowas mal machen. Deshalb sage ich, Niko Kovac, Borussia Dortmund, hat eine echte Chance verdient dort. Und ich würde mir wünschen, er kriegt's hin, aber auch da, sage ich mal, in dem Verein sind in den vergangenen Jahren sehr viele Fehler gemacht worden. Ich hoffe für den BVB und seine riesige Anhängerschaft, dass es Lars Ricken gelingen kann, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Die ersten richtigen Entscheidungen hat er getroffen, sehr schmerzhaft für ihn persönlich, die Trennung von seinem ehemaligen Kumpel und Mitspieler Nuri Sahin. Das hat ihm richtig wehgetan, aber dann sich von dem Kaderplaner Sven Mislintat, der im Hintergrund keine gute Rolle gespielt hat, auch gegen andere Leute wie Sebastian Kehl geschossen hat, zu trennen, war richtig und wichtig. Und solche Entscheidungen muss Lars Ricken lernen zu treffen, ohne Hans-Joachim Watzke. Sondern er muss dann sagen, das ist jetzt meine Entscheidung. Ich glaube, Hans-Joachim Watzke wird nach wie vor im Hintergrund der große Patron sein, auch wenn er sein Amt niederlegt. Das ist bei Uli Hoeneß in München nicht anders. Ja, am Schluss reden die noch mit und senken den Daumen oder heben ihn. Aber diese Profilschärfe, die muss Lars Ricken jetzt gewinnen. Ich glaube, er ist auf einem guten Weg. Ich glaube auch, er ist ein kluger Junge. Er kennt den Verein bestens. Was wird aus Sebastian Kehl? Spannende Frage. Hängt sicherlich auch nochmal vom Saisonendspurt ab. Aber nochmal, das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Man sollte sich nicht blenden lassen, falls jetzt noch Platz 4 gelingt, sondern man muss die ganze Saison aufarbeiten. Spieltag für Spieltag, Woche für Woche mal durchgehen, was da passiert ist, woran es gelegen hat. Jeden einzelnen Stein umdrehen. Ich weiß, es ist eine Phrase, aber in dem Fall trifft es zu. Und es wird spannend. Es wird hochspannend sein, Borussia Dortmund weiter zu beobachten.
Jetzt hat Kollege Steudel in der Fever-Pitch-Kolumne ja dann heute seinem Zweifel Ausdruck gegeben und gesagt, er traut so sinngemäß dem Braten beim BVB noch nicht. Und ich denke auch, so BVB-Style wäre ja eigentlich, jetzt in der nächsten Woche Leverkusen zu schlagen und dann am letzten Spieltag bei den schon abgestiegenen Kielern dann alles wieder zu verspielen.
Ja, man erinnert sich dann natürlich an Mainz. Ist ja noch gar nicht so ewig her, als der BVB quasi die Meisterfeier schon geplant hatte und dann das am letzten Spieltag versaut wurde. Es gibt solche Stimmen. Ich habe gestern noch im Freundeskreis sind ein paar Dortmunder mit denen gesprochen, die sagten, haben genau dieses Szenario. Genau dieses Szenario entworfen, die Fans, die da immer regelmäßig hingehen, Dauerkarte haben. Ja, kann gut passieren. Dass der BVB dann, dass dem im eigenen Stadion dann die Knie schlottern. Aber ich meine, bitte, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Aber was ich ja glaube, ist, dass der Zeitpunkt in Leverkusen gewinnen zu können, ein guter ist.
Ja.
Die Leverkusener haben jetzt nun, da ist jetzt wirklich die Luft raus. Die haben es nochmal versucht, hat nicht funktioniert. Es reicht dann noch für einen Unentschieden in Freiburg, aber nicht mehr für einen Sieg. Und die Bayern sind Meister, 2 Spieltage. Mit hoher Wahrscheinlichkeit geht Alonso. Was mit Wirtz wird, weiß man nicht, Tah wird gehen. Also das ist so, da ist die Luft raus. Ich halte es für sehr gut möglich, dass Borussia Dortmund da in Leverkusen gewinnen kann.
Und die Konkurrenz um die Champions-League-Plätze, Freiburg in Kiel und zu Hause gegen Frankfurt und Leipzig in Bremen und gegen Stuttgart.
Ja, muss man auch mitrechnen, dass die alles gewinnen. Deshalb ist es fast schon nötig. Es ist fast schon nötig. Du kannst zumindest dich auf keinen anderen verlassen.
Also durchziehen wie bisher.
Durchziehen, natürlich.
Und das wäre dann die neue Konstanz von Borussia Dortmund. Dann aber wirklich mal bis zum Ende.
Ja, das stimmt. Ja.
Da machen wir nochmal den Schwenk rüber zu Schalke. Wir sind mit Schalke eingestiegen und haben die Situation angesprochen. Was ist denn aus deiner Sicht realistischer? Schalke doch noch in die Relegation oder Dortmund in die Champions League?
Das ist aber eine schwere Frage. Realistischer ist, dass Dortmund in die Champions League kommt, weil es muss ja alles schief gehen, damit Schalke in die Relegation rutscht. In dem Fall hängt es viel von den anderen ab. Den Schalkern selber traue ich nicht so viel zu. Vielleicht ein Punkt in Düsseldorf. Wenn es da zu diesem Punkt nicht kommt, glaube ich, ist gegen Elversberg alles verloren, weil diese Mannschaft, die hat einfach Muffe. Die Mannschaft hat nicht die Kraft und den Mut zu sagen, so jetzt holen wir nochmal alles raus, sondern die gibt sich auf nach dem ersten Gegentor. Das ist alles ganz furchtbar. Die haben nicht den Charakter, nicht die Klasse. Da fehlt wirklich alles. Aber andererseits, dann muss ja bei den Gegnern muss alles passen. Es müssen drei Gegner müssen ihre Punkte, müssen ihre Hausaufgaben machen und Punkte holen. Und darauf setze ich so ein bisschen, dass Schalke es deshalb schafft, weil die anderen es nicht schaffen.
Setzt du auch auf Frank Baumann als Hoffnungsträger, als neuer Sportvorstand, der dann ab dem Sommer, ab 1.6. übernimmt er das Amt, dann vielleicht endlich diese Ruhe reinkriegt, die man auf Schalke haben muss, um dieses ganze Potenzial, was der Club ja hat, ne, Fanbase, Tradition, dieses Stadion und alles, was eben da dranhängt, dann auch wirklich mal umzusetzen?
Ja, ich hoffe das sehr, dass Frank Baumann da Akzente setzen kann. Man muss allerdings zwei, drei Dinge berücksichtigen. Schalke ist nicht Bremen, das weiß jeder. Die Ruhe, die in Bremen im Vergleich zu Schalke herrscht, ist paradiesisch. Das ist das eine. Auch Christian Heidel hat es nicht geschafft, nachdem er Mainz verlassen hat in Schalke, dann was Großes zu erreichen. Im Gegenteil, er hat da große Fehler gemacht aus meiner Sicht und auch einiges hinterlassen, an dem Schalke lange zu knabbern hatte. Und Frank Baumann hat dann auch noch das Pech, kein Geld zur Verfügung zu haben. Die Kaderplanung geht immer davon aus, dass es Minimalistenarbeit. Das ist also ohne Geld, mit ganz viel Geschick und schlauer Arbeit, Scouting-Arbeit, muss es gelingen, eine Mannschaft zusammenzustellen. Das Traurige auf Schalke ist, dass es der Umbruch vom Umbruch vom Umbruch ist. Jedes Jahr ein neuer und wieder mit einem neuen Trainer und jedes Mal die Hoffnung, hast du eine Mannschaft, mit der das dann gelingen kann. Das ist dann, nach dem ersten Abstieg ist es gelungen, im Endspurt mit Mike Büskens nochmal wieder aufzusteigen. Dann die Klasse zu halten, ist aber wieder nicht gelungen. Und da fehlte nicht viel. Dann wäre Schalke in der Bundesliga geblieben und dann wäre es, glaube ich, auch nicht so dramatisch geworden. Aber das ist eben der Punkt. Du hast, da muss alles passen. Wenn du kein Geld hast, muss alles passen. Da muss die Trainerauswahl, der nächste Trainer muss top zu Schalke passen. Es darf nicht wieder, Karel Geraerts kennt die Bundesliga, die zweite Liga nicht so, aber hatte ja Erfolg da in Belgien, oder Kees van Wonderen, hat hier noch nie in Deutschland gearbeitet, aber ist ja ein guter Mann und. Nee, jetzt haben sie ja ein anderes Profil bei der Trainersuche. Es muss also jemand sein, der Deutsch spricht, es muss jemand sein, der erfahren genug ist, es muss jemand sein, der die zweite Liga kennt. So. Es sind vier Namen im Gespräch zurzeit. Der eine ist Lukas Kwasniok, der sich obendrein auch noch selbst ins Gespräch gebracht hat. Kann mir aber nicht vorstellen, dass der zu Schalke wechseln wird, weil der, glaube ich, andere Möglichkeiten haben wird nach dem Ende dieser Saison. Dann Christian Titz, Magdeburg, finde ich eine ganz spannende Figur, hat hier auch schon mal bei Rot-Weiß Essen gearbeitet im Ruhrgebiet. Tim Walter ist im Gespräch. Kann man so oder so sehen, Hamburger, die einen sehen ihn kritisch, die anderen nicht. Also einerseits hat er es mit dem HSV nicht geschafft aufzusteigen, andererseits ist er ein Typ, der was bewegen kann. Der vierte ist Markus Anfang. halte ich für relativ wahrscheinlich, dass es dazu kommen kann. Hat auch mal gespielt auf Schalke. Ja, ist denkbar. Also die vier, aus den vieren, glaube ich, wird der neue Trainer dann kommen.
Dann sind wir mal gespannt. Wer, also, und dein persönlicher Favorit wäre dann auch Anfang, also von der realistischen Umsetzbarkeit?
Ich hätte am liebsten Kwasniok. Ich mag den. Der ist authentisch, das ist ein Typ, der spielt attraktiven Fußball, aber ich glaube, dem gefällt das im Moment, dass er so umworben wird. Das ist ja eigentlich verrückt. Vor dem Spiel gegen Schalke ist er gefragt worden, dass er bei Schalke im Gespräch ist, was da dran ist und so weiter. Und er sagt, ich kann das nicht ausschließen, dahin zu gehen. Warum sollte ich? Und spielt damit. Ich glaube, es gefällt ihm, dass sein Name da jetzt überall im Gespräch ist. Und Hamburg war aber auch nicht so ganz klar. Da sollte er im Winter ja schon hin und so. Also ich könnte mir vorstellen, dass der sich bessere Vereine aussuchen kann als Schalke. Was macht man denn? Du steigst mit Paderborn vielleicht auf und gehst dann zu einem Verein wie Schalke 04, in dem das große Chaos gerade mal wieder ausgebrochen ist. Boah. Also früher haben alle immer gesagt, ja, was ist Schalke? Es ist der Reiz, du bist da bei diesem Riesenverein und. Ja, aber inzwischen gucken die doch auch und sagen, ja, aber guck dir mal einen Trainer an, der länger als ein Jahr da war. Gibt's, glaube ich, also die letzten waren, ja.
Aber da wäre vielleicht der Reiz zu sagen, ich bin der Trainer, der länger als ein Jahr das schafft, da zu bleiben.
Ja, das denken wir alle. Das hat aber Thomas Reis auch schon, schon gedacht. Das hat David Wagner schon gedacht. Das denken ja alle. Und irgendwann stellen sie fest, guck doch mal auf die Liste. Irgendwie klappt es seit Jahren nicht. Und gleichzeitig ist die Mannschaft ja immer schlechter geworden und immer weiter abgerutscht. Es droht in diesem Jahr die schlechteste Platzierung des FC Schalke 04 seit Profitum. Seit Gründung der Bundesliga 1963 ist das die schlechteste Platzierung in der Geschichte des FC Schalke 04. Da muss man sich mal vorstellen. Dann reden wir auch gar nicht über einen Abstieg, sondern über einen möglichen Abstieg, sondern egal welcher Platz in dieser Saison noch rauskommt, es wird der schlechteste sein.
Und Relegation, wenn es dazu käme?
Bitte nicht.
Da hast du die Befürchtung, dass dann eben diese self-fulfilling prophecy irgendwo eintritt.
Ja, die Mannschaft hat keine Stabilität. Ja. Die Mannschaft hat keine Stabilität. Die haben Angst. Die haben Angst. Also du kannst ja, diese Kulisse auf Schalke ist ja beeindruckend. Nur, die beeindruckt keinen Gegner mehr und sie lähmt sogar die eigene Mannschaft. Das ist jetzt wirklich keine Fanschelte. Das, was die machen, ist großartig. Aber normalerweise müsste sich eine Mannschaft doch, eine Profimannschaft, doch tragen lassen von mehr als 60.000 im eigenen Stadion. Normalerweise musst du doch sagen, wir sind hier eine Macht. Aber ein gegnerischer Konter und alles bricht zusammen. Alles bricht zusammen. Diese Mannschaft hat nicht mal die Klasse, sich von so einer Kulisse tragen zu lassen. Die Fans haben am Freitag gegen Paderborn bis zur letzten Minute die Mannschaft unterstützt. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist jeder Pfiff berechtigt. Jeder Pfiff berechtigt.
Dann hoffe ich für dich als Schalke-Anhänger, dass nicht zu viel gepfiffen wird an den letzten Ball.
Ich habe auch ein großes Herz für den VfL Bochum und überhaupt für den Ruhrgebietsfußball. Und wie du ja vielleicht auch mitbekommen hast, ich würde mich auch freuen, wenn Borussia Dortmund in die Champions League einzieht. Und ich finde es klasse, dass der MSV Duisburg so gerade einen Aufstieg geschafft hat. Hat wenigstens ein Verein im Ruhrgebiet mal richtig was zu feiern in diesem Jahr, wenn es auch nur der Aufstieg in die dritte Liga ist.
Immerhin.
Aber Gratulation nach Duisburg auch. Wunderbar. Also es gab mal Zeiten, bin halt in der Hinsicht verwöhnt. In den 90ern hatten wir 5 Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet. Ja. Da war noch die SG Wattenscheid dabei, man mag es sich gar nicht vorstellen heutzutage. Ja, das war das Heidenheim der 90er. Und und heute hast du, wenn Bochum absteigen sollte, noch einen Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet, das ist der BVB, der die Ruhrpott-Fahne hochhält. Traurig.
In wie vielen Jahren könnte es mal wieder ein Derby geben?
Das mag ich nicht prophezeien. Aufsichtsratsmannschaft um Axel Hefer auf Schalke ist ja angetreten mit einem Plan, der in 5 Jahren wieder Europapokal in Sichtweite haben sollte. Und das vierte Jahr, in dem die Mannschaft dann quasi aufsteigen sollte, das wäre dann in diesem Jahr gewesen. Jetzt wird es wieder um ein Jahr verschoben. Und hinter den Kulissen wird ja schon gesagt, ja, aber wir könnten uns auch weiterhin noch ein Jahr zweite Liga leisten. damit bloß keiner glaubt, dass auf jeden Fall nächstes Jahr der Aufstieg gelingen wird. Wie denn auch? Mit wenig Geld und dieser großen Konkurrenz. Überleg doch mal, wer alles in der zweiten Liga im nächsten Jahr wieder aufsteigen will. Die Absteiger schon mal automatisch. Und dazu hast du immer noch, wenn es jetzt denen nicht gelingt, Düsseldorf und Hannover und Nürnberg, alles große Vereine, die vom Anspruch her nach oben möchten. Du hast dann Vereine wie Magdeburg und du hast immer welche dazwischen, so wie Paderborn, wie Elversberg, die den Großen noch in die Suppe spucken. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass auch Schalke im nächsten Jahr eine aufstiegsfähige Mannschaft basteln kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Deshalb, ich wäre jetzt schon mal froh, wenn sie in Ruhe drinbleiben und einigermaßen eine stabile Mannschaft hinbekommen fürs nächste Jahr, um dann mal zu schauen, was so wird. Aber von einem Derby zu träumen, oje, oje. Das wird eine Zeit dauern.
Du hast das Finanzielle eben schon angesprochen. Viel ist nicht da, aber es darf wohl offensichtlich für den Trainer ausgegeben werden. Ja, muss wahrscheinlich auch, um jemanden zu finden.
Ja, damit man eventuell einen Mann wie Christian Tietz bekommt, darf Geld ausgegeben werden für Trainer, die noch woanders unter Vertrag stehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das Budget für Neuzugänge bleibt gleich. Die Ablöse, die für einen Trainer gezahlt werden müsste, wird vom Budget abgezogen. Heißt also, ein Spieler weniger oder ein guter Spieler weniger, das Geld wird fehlen im Inter.
Das werden wir weiter beobachten, wie es bei Schalke, wie es bei Dortmund, wie es bei Bochum dann läuft im Saisonendspurt. Im FIFA-Pitch-Newsletter werdet ihr es lesen können und wir werden bestimmt über den ein oder anderen dieser Vereine hier dann auch im Podcast nochmal wieder sprechen. Peter Müller, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, lieber Malte, vielen Dank. Grüße an Piet Gottschalk. Ihr macht einen
richtig
guten Job.
Aus. Danke.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.